D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Die traurige Symbolik hinter TV5 Monde. Wenn Terroristen Medien hacken.
Der große Hype um Mercat und Periscope. Wenn Livestream-Apps Journalismus verändern.
Die neue Theorie über Medien, wenn BuzzFeed die Kollegschaft staunen lässt.
Das sind unsere Themen heute in einer Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Jan Hofer. In der 8 Uhr Ausgabe der Tagesschau sagte er am Morgen:
Soweit die Nachrichten. Und jetzt auch von mir noch ein Frühlingsgedicht. Die Amseln haben Sonne getrunken von Max Dautendey. Die Amseln haben Sonne getrunken. Aus allen Gärten strahlen die Lieder, in allen Herzen nisten die Amseln. Und alle Herzen werden zu Gärten und blühen wieder. Nun wachsen der Erde die großen Flügel und allen Träumen neues Gefieder. Alle Menschen werden wie Vögel und bauen Nester im Blauen. Nun sprechen die Bäume in grünem Gedränge und rauschen Gesänge zur hohen Sonne. In allen Seelen badet die Sonne, alle Wasser stehen in Flammen. Frühling bringt Wasser und Feuer lebend zusammen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Auch jetzt von mir noch ein Frühlingsgedicht. Frühlingsahnung von Christian Morgenstern. Rosa Wölkchen überm Wald wissen noch vom Abendrot dahinter. Überwunden ist der Winter, Frühling kommt nun bald. Unter Monde silberweiß, zwischen Wipfeln schwarz und kraus, flügelt eine Fledermaus ihren ersten Kreis. Rosa Wölkchen überm Wald wissen noch vom Abendrot dahinter. Überwunden ist der Winter. Frühling kommt nun bald.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das nachhackende Medienmagazin bei D-Radio Wissen.
Das ist ein Angriff bisher unbekannten Ausmaßes. Mit diesen deutlichen Worten hat TV5 Monde-Direktor Yves Bigeau versucht zu beschreiben, was seinem Sender in der vergangenen Nacht passiert ist. Islamisten haben den internationalen französischen Sender gehackt. Das Programm ist für viele Stunden komplett ausgefallen. Die Profile des Senders in den sozialen Netzwerken wurden gekapert und mit Propaganda der Terrormiliz Islamischer Staat versehen. In mehr als 200 Staaten ist der Sender TV5 Monde normalerweise zu empfangen. Es wird allerdings noch Tage dauern, bis der Normalbetrieb bei TV5 Monde auch dann wieder ganz normal aufrecht steht.
Die Hacker selbst haben sich als Mitglieder der Terrorgruppe Cyberkalifat ausgegeben. Sie drohen ganz offen französischen Soldaten, die gegen den IS in den Krieg gezogen sind. Und die französische Kommunikationsministerin Fleur Pellerin hat heute zu einer Krisensitzung eingeladen. Bei dem Termin sollen dann alle großen französischen Medienunternehmen zusammenkommen, um zu besprechen, wie sie sich zukünftig vor Hackerangriffen besser schützen können.
Und das ist ja nicht der erste Hackerangriff auf Medien. Für Schlagzeilen sorgte ja vor wenigen Monaten der große Angriff auf Sony, vermutlich Hacker aus Nordkorea, ging gegen die kritische Komödie The Interview vor. Und was ganz interessant ist, wenn ihr mal auf die Webseite, auf unsere Facebook-Seite geht von D-Radio Wissen, auf facebook.com/dwissen, da seht ihr einen Screenshot, unsere Startseite von heute Nachmittag. Just als die Kollegen aus dem Online-Team den Artikel zu unserer Sendung veröffentlicht haben mit dem Titel Wenn Terroristen Medien hacken, blieb es schwarz auf unserer Seite, wie ihr das dort seht. Und da war der Schreck auf einmal groß. Nanu, was ist denn da passiert? Sind wir etwa gehackt worden?
Und was ist passiert?
Ja, wir haben die Seite funktioniert wieder. Alle haben mal geschaut und was ist dort passiert. Und es war nur ein kleiner technischer HTML-Fehler. Das ist uns so in dieser Form noch nie passiert, ausgerechnet bei diesem Thema. Da ist auch erstmal der Schreck groß und da macht man sich natürlich erstmal ein bisschen Sorgen.
Wir fragen uns aber, warum werden Medien überhaupt gehackt und welche Botschaften wollen Hacker hinterlassen? Über die Symbolik von Hackerangriffen auf Medien sprechen wir jetzt mit Dr. Stefan Humeyer. Er ist Internetsoziologe, Herausgeber des Buchs Terrorismus AD und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Herr Humer.
Hallo, guten Abend.
Wenn Hacker Unternehmen oder auch Regierungseinrichtungen hacken, da geht es ja meist darum, Schaden zuzufügen, zum Beispiel wirtschaftliche Schäden oder auch um das Entwenden von Informationen. Worum geht es denn den Hackern, wenn sie Medien hacken?
Also ich denke, die Symbolik ist hier definitiv der wichtigste Aspekt. Wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die ohne Medien Informationen nicht mehr transportieren kann. Also es ist absolut unabdingbar, sich zu informieren. Und wenn man sich diesen Kanal, so wie man möchte, zunutze machen kann, dann hat das natürlich enorme Vorteile und es ist einfach mit vergleichsweise sehr wenig Aufwand und in kurzer Zeit enorm viel Erfolg.
Der Hackerangriff ist so Richtung 22 Uhr am vergangenen Abend bekannt geworden. Noch sind ja nicht alle Details ermittelt. Aber von dem, was jetzt bekannt ist, was hat Sie bei diesem Angriff am meisten überrascht?
Also ganz ehrlich, wie leicht das tatsächlich gewesen sein muss, das technisch auch umzusetzen in dieser Breite. Also da gab es anscheinend ja nicht, nach dem, was man bisher gelesen hat, mehrere Ebenen von Schutzmechanismen oder so, sondern da konnten irgendwie anscheinend wenige Personen oder zumindest mit relativ geringem Aufwand konnten Personen gleich mehrere Ebenen angreifen. Das Fernsehprogramm, Facebook, Twitter, also quasi einmal das Komplettpaket. Und das war natürlich schon erstaunlich, weil eigentlich gehört es zum kleinen Einmaleins in der Sicherheitswelt, da natürlich jeweils sich individuell abzusichern und nicht dafür zu sorgen, dass quasi einer mit einem Generalschlüssel alles machen kann. Und das war natürlich auf den ersten Blick schon sehr erstaunlich und da bin ich auch mal gespannt, wie sich dann zeigen wird, wie das dann tatsächlich auch intern gelaufen ist. Diese Prozesse, die sind dann doch schon sehr fragwürdig.
Warum hat es Ihrer Meinung nach denn ausgerechnet den Sender TV 5 Monde erwischt? Also ist es die politische Bedeutung des Ziels oder war das vielleicht schlicht und ergreifend ein einfaches Ziel?
Also aus meiner Erfahrung ist in aller Regel der Dreh- und Angelpunkt solcher Überlegungen immer die Frage, geht es jetzt oder geht es nicht? Und da schien es eben, so wie es bisher aussieht, ja relativ einfach gewesen zu sein. Und dann wählt man halt diesen Sender aus. Also da, wo es geht, da macht man es dann auch. Wir werden ja nie erfahren, in aller Regel, was im Hintergrund noch gelaufen ist, also wo man es vielleicht noch versucht hat und wo man dann relativ früh an Grenzen gestoßen ist und gemerkt hat, bei dem Medienhaus geht es nicht, bei dem Sender geht es nicht und so weiter. Und hier sieht das dann natürlich einfach aus, wenn man dann da einmal so umfangreichen Zugang hat. Und dann hat der IS ja auch die Angewohnheit, gerne sofort plakativ und deutlich zu sagen, großer Erfolg von uns und seht an, was wir hier können und so weiter. Und das ist im Hintergrund aber in aller Regel meistens so, dass man sagt, da ging es eben und deswegen hat man es auch gemacht. Natürlich kommen noch Gründe dazu, politische Bedeutung, Reichweite und so weiter. Aber da steht und fällt ja alles mit der Frage, ob ich das überhaupt durchführen kann oder nicht.
Und schon ist auch der IS dann wieder in den Schlagzeilen.
Definitiv, ja, das ist ja das, was sie wollen. Sie haben auch durchaus die Angewohnheit, auf Ereignisse aufzuspringen, wo man jetzt vielleicht gar nicht davon ausgeht, dass das jetzt ein glänzender Erfolg von ihnen war. Vielleicht war das mehr eine Zufallstat oder sowas. Aber Propaganda und Propagandamöglichkeiten werden genutzt, wo sie anfallen. Und das sieht dann eben nach außen von der Darstellung schon immer sehr professionell aus, als ob nie etwas anderes das Ziel gewesen wäre, wo man da einen riesigen Erfolg zu verbuchen hat. Aber das ist eben im Hintergrund natürlich dann meistens nicht ganz so einfach.
Sie hatten vorhin ja schon gesagt, die Symbolik hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt. Jetzt mal neben der Tatsache, den IS mal wieder noch bekannter zu machen, welche Symbolik hat denn eigentlich ein solcher Hackerangriff auf ein Medium?
Ja, also ganz allgemein ist es natürlich, wenn es um Terrorismus geht, immer das Kernziel. Terroristen können ja quasi nur die Köpfe erobern, den Inhalt, die Gedanken einigermaßen durcheinander bringen und sie können ja oder wollen auch in der Regel ja keinen Raum erobern. Das ist ja dann schon immer, zwar von der Abgrenzung meist nicht ganz so leicht, da gibt es ja auch immer Mischformen bei solchen Gruppen, aber man möchte ja tatsächlich Schrecken verbreiten und ein Hackerangriff zeigt, gerade mit so einem terroristischen Hintergrund, dass man eben angreifbar ist, dass man sich nicht sicher fühlen kann. Das ist hier natürlich ein ganz wichtiges Ziel, dass die Propaganda natürlich auch verbreitet wird. Man kann damit, und um den IS war es ja auf den bisherigen Kanälen in den vergangenen Monaten, was die mediale Wirkung angeht, ein bisschen ruhiger geworden. Man kann damit auch wieder die Leute aufrütteln, die vielleicht in den europäischen Ländern sind und sagen, da fühlen sie sich hingezogen zu dieser Ideologie. Die sehen dann wieder, da tut sich noch was. Also man erreicht auf ganz vielen Ebenen mit vergleichsweise wenig Aufwand sehr viel. Und das ist natürlich unglaublich attraktiv.
Das klingt ja fast so, als ob wir noch mit weiteren Hackerangriffen auf Medien rechnen müssen.
Absolut. Also erstens wegen der Idee dahinter. Also die ist einfach zu verführerisch. Das wird sich so schnell nicht ändern. Dann zweitens auch ganz klar, weil es geht. Also da ist einfach in vielen europäischen Ländern und vor allem auch in Deutschland noch enormer Nachholbedarf. Viele Dinge werden da nicht wirklich geregelt. Man hofft immer, dass alles gut geht. Und solange es gut geht, geht es ja auch gut und tut keinem weh und alles ist schön. Und so rettet man sich dann über die Zeit. Aber das wird definitiv noch eine Rolle spielen. Und drittens ist es natürlich durch so ein Ereignis jetzt auch wieder in den Vordergrund gekommen. Also andere fühlen sich dann auch angespornt und sagen, super, dann versuche ich das auch mal oder wir wollen auch was machen. Und die andere Seite kommt dann natürlich auch in der Regel und sagt, dann müssen wir uns jetzt besonders absichern. Also das hat jetzt auch eine gewisse Dynamik. Und aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen kann man eben sagen, das Thema bleibt einem definitiv erhalten.
Wie müssen Medienkonzerne ihre IT-Sicherheitspolitik denn jetzt überdenken?
Also ich befürchte, nach dem, was ich so bisher intern gesehen habe bei vielen Firmen, die eigene Rolle wird immer zu klein oder zu gering eingeschätzt. Also man weiß zwar, dass man schon wichtige Dinge macht und man sieht sich natürlich gerne auch als wichtigen Teil der Gesellschaft, aber so wird vor allem in IT-Sicht meistens nicht gearbeitet. Also man sagt halt, naja, wir sind ja nicht irgendwie eine Strafverfolgungsbehörde oder sowas, was brauchen wir da jetzt, oder eine Bank, was brauchen wir da jetzt so rigorose Sicherheitsmaßnahmen, das stört auch nur unseren Arbeitsablauf und so weiter. Ich glaube, dass man da tatsächlich jetzt auch sehen muss als Medienschaffender, dass die Verantwortung doch relativ groß ist, wenn man sich hier eben nicht entsprechend darum kümmert. Und dann kann auch der Schaden entsprechend groß sein. Man ist eben doch bedeutender und sensibler und angreifbarer als viele andere Firmen und andere Leute, die eine Infrastruktur betreiben. Das sollte man sich auf jeden Fall jetzt nochmal vor Augen führen.
Wie ist das vielleicht mit einzelnen Journalisten? Müssen die sich auch Sorgen machen?
Ja, das kann natürlich auch passieren. Aber ich denke, das ist vielleicht nicht ganz so im Vordergrund, wie tatsächlich die Medienhäuser selber. Das liegt eben jetzt auch an dem Ereignis. Ich würde aber natürlich immer dafür plädieren, dass man individuell auch versucht, das Beste rauszuholen für sich selbst. Aber allerdings auch unabhängig davon, ob man Journalist ist oder nicht, angreifbar ist man in der digitalen Welt auf vielen Ebenen. Und da sollte man sich auch entsprechend Gedanken machen.
Sagt Dr. Stefan Humer, mehr vom Internetsoziologen, gibt es auch auf Twitter, twitter.com/netsociology. Herr Pähler, hilf du mir mal.
Netzsoziologie? Keine Ahnung. Ich war froh, dass du das sagen willst.
Ach so, danke schön. Wir haben es auf jeden Fall auch verlinkt auf dradiowissen.de. Und Herr Humer, danke für die Auskünfte.
Ich danke Ihnen.
Was mit Medien? Das erholte Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen.
Ihr habt es in den letzten 25 Minuten schon hören können. Daniel ist A, wieder da, und B, klingt er anders. Sag mal, erholter. Daniel, ich weiß ja nicht, wer dir diesen langen Urlaub genehmigt hat.
Das warst du, Herr Pähler. Und es war sehr schön. Vielen Dank nochmal.
Gerne, gerne. In der Zwischenzeit jedenfalls haben Dennis Horn und ich schon verraten, du warst auch auf der South by Southwest Interactive. Und ich finde es ja immer etwas schwierig, für diese Veranstaltung so einen Begriff zu finden. Das ist so eine Art Internet-Medien-Startup-Kultur- und Gedönskonferenz, die eigentlich irgendwie doch mehr ein Festival ist und in Austin, Texas stattfindet. Und wir haben aktuell im März schon darüber berichtet, aber versprochen, ja, nach deinem Urlaub nochmal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und genau das machen wir heute.
Das lohnt sich, Sven. Es gab wirklich irre viel über Medien zu lernen. Und das möchte ich gerne heute Abend mit euch teilen. Und da ja dieser Interactive-Teil der South By 5 Tage dauert und es da über 1000 Programmpunkte gab, wenn ich mich nicht verzählt habe, das kann ich gar nicht alleine jetzt so zusammenfassen. Und viele andere Journalisten aus Deutschland waren auch vor Ort, und da dachte ich mir, ich lade heute einen, den ich nicht getroffen habe.
Denn das bedeutet ja dann, wenn ihr euch nicht getroffen habt, dass ihr bei ganz unterschiedlichen Programmpunkten gewesen seid.
Genau. Und das ist zum Beispiel Ole Reichsmann. Er ist Redakteur bei Spiegel Online. Er ist dort im Ressort Netzwelt zu Hause und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend nach Hamburg, Ole.
Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich bin jetzt ein bisschen backmesserisch und sage, naja, Redaktion Spiegel Online ist richtig, Ressort Netzwelt seit Januar nicht mehr. Ich leite eine Entwicklungsredaktion bei Spiegel Online.
Oh, wie spannend.
War davor aber super gerne in der Netzwelt. Ein tolles, liebes Ressort.
Und du hast ja heute eine interessante Nachricht rausgehauen über Twitter, und zwar, dass du mit anderen Leuten zusammen eine kleine Netzkonferenz in Hamburg angekündigt hast. Lass uns darüber vielleicht später nochmal sprechen. Vielleicht hat dich die South By dabei ja auch ein bisschen inspiriert. Darüber
auf jeden Fall
sprechen wir ja noch hier in Was mit Medien. Bleiben wir aber erstmal in Texas. Was war dein größter Aha-Moment auf der South By in diesem Jahr?
Ein ganz tolles Erlebnis ist, dass dort Medienmacher aus den USA Einblicke geben in das, was in ihren Läden gerade passiert. Da trifft man Leute, die sich dieselben Fragen stellen, die wir uns auch stellen. Zum Teil sind die weiter und sind technisch vorne dran, und die Nutzer in den USA sind vielleicht schon mehr bei Snapchat und anders bei Twitter, als das Nutzer in Deutschland vielleicht sind. Aber in Wahrheit lernt man da Leute kennen und trifft auf Leute, die dieselben Fragen haben und mit denen man dann über Antworten diskutieren kann und irgendwie sich austauschen kann. Was habt ihr ausprobiert? Woran baut ihr gerade? Was probieren wir gerade aus? Das ist total spannend.
Die Berichte, die ich hier so von Deutschland aus verfolgt habe, die hatten meistens doch eine Gemeinsamkeit. Der Vortrag von BuzzFeed-Mitbegründer Jonah Peretti, der musste ja ziemlich eingeschlagen sein wie eine Bombe. Einige sagen sogar, BuzzFeed hat hier seine ganz eigene neue Medientheorie aufgestellt. Oh, Ole, bist du überhaupt noch da oder war das jetzt quasi der Ausstieg hier aus dem Interview?
Ja, ich denke mal, wir wurden hier gerade gehackt. Das ist doch hier ein Problem. So, das ist kein Problem, Herr Peller. Ich bin da ganz entspannt.
Ja.
Und zwar muss ich jetzt einfach hier nur ein Knöpfchen drücken.
Und dann ist er wieder da?
Ja. Nee, ach so, falsch. So, hier. Mhm. So, ich rufe nochmal an.
Mach das mal. Das heißt aber doch, wenn ihr euch nicht getroffen habt, du warst nicht beim Vortrag von Jonah Peretti, oder?
Die Halle ist so groß, da sitzen mehrere tausend Menschen drin.
Okay. Da haben wir uns nicht gesehen.
Ich habe es erst hinterher, als er zurück in Deutschland war und den Beitrag geschrieben hat, mitbekommen, er muss ihn gesehen haben.
Mhm.
Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann klingel ich per Telefon durch.
Dieses altmodische Ding.
Ja, ob das auch hackbar ist? Wahrscheinlich nicht.
Ich möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
Ich gucke jetzt parallel auf die Radiowissen-Startseite und da prangt ganz groß, wenn Terroristen Medien hacken, dass die immer so aktuell sind hier auf unserer Seite natürlich. Echtzeit, das ist der beste Bereich, wie schnell wir da sind. So. Oh, hallo, bist du da wieder, Ole?
Ich höre euch wieder.
Ja, wunderbar.
Ha, das ist toll. Ich wollte dich gerade fragen nach dem Vortrag von BuzzFeed-Mitbegründer Jonah Peretti. Was hast du denn aus diesem Vortrag, der ja echt viel Beachtung gefunden hat, auch hier in der Berichterstattung, was hast du da mitgenommen?
Genau, es gibt dann auf der South by Southwest, ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon zum Ritual wird, sozusagen die Keynote oder eine wichtige große Rede von BuzzFeed-Chef Jonah Peretti, der dieses Jahr eben erzählt hat, künftig finden die Inhalte von BuzzFeed viel mehr in den Social Streams statt. Das heißt, die laden ihre Videos und Inhalte direkt auf den Plattformen ab, auf Facebook, auf Tumblr, auf Twitter, wo auch immer, ohne dass sie jetzt einen Link auf die eigene Seite setzen, weil sie ein anderes Geschäftsmodell gefunden haben, das für sie funktioniert. Das eine davon ist sicherlich, dass die Seite von alleine schon super funktioniert und man da gar nicht so viel Traffic mehr raufschaufeln muss. Die Seite gibt es schon und läuft. Auf der anderen Seite, genau, lernen die viel mehr jetzt aus Daten und können diese Daten auch vermarkten und verkaufen, sind auch so ein bisschen Dienstleister für die Werbeindustrie und können dann denen genau sagen, wir wissen übrigens, welche Inhalte auf Facebook, auf Tumblr und so weiter gut funktionieren und können sowas zum Beispiel zu Geld machen. Während bei klassischen Verlagen noch oft es so ein Modell gibt, wo große Teile des Erlöses tatsächlich, also im Online-Bereich, daher kommen, dass man auf einer Webseite Werbung schaltet, ganz klassisch. Oder da sogar Native Advertising hat, aber man braucht irgendwie diesen Klick zur Seite und alles, was Social Media stattfindet, war oft bisher sozusagen so Marketing für die eigenen Inhalte, so ein bisschen Community Management, so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und jetzt kommt eben BuzzFeed daher und macht eben das anders und sagt übrigens, das nervt doch dieses Klicken. Das sind Sachen, die Facebook natürlich total gefallen. Facebook will natürlich, dass man möglichst viel Zeit auf ihrer Plattform verbringt und wenn jetzt BuzzFeed dazu übergeht, eigene Videos, also das eine Beispiel war, glaube ich, das Obama-Video mit dem Selfie-Stick, wenn man das direkt bei Facebook ablädt und die Leute das direkt da sehen können, dann ist BuzzFeed glücklich und die Leute sind glücklich und Facebook ist glücklich.
Es wabert ja auch mal so ein bisschen das Gespenst durch den Raum, dass dann Facebook doch jetzt auch tatsächlich zu so einer Art Todesstern für journalistische Inhalte werden kann, indem die Texte dort komplett abgeladen werden sollen, zumindest dann favorisiert werden. Was hältst du von dieser Diskussion? Die geht ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung.
Ich weiß nicht genau, also Facebook hat ja jetzt irgendwie, also man merkt es, dass Videoinhalte öfter angezeigt werden. Und dann kann man zu Facebook hingehen und nachfragen, was ich dann auch gemacht habe neulich. Warum ist das eigentlich so? Stimmt das? Bevorzugt ihr jetzt Videos? Und dann sagen die, die Erklärung dafür ist, wir bevorzugen das, was unsere Nutzer toll finden. Und das ist nun mal Video. Und wir haben jetzt bessere Möglichkeiten, Videos einzubauen. Und deswegen ist so sehr eine Begründung, werden jetzt Videos bevorzugt angezeigt, was dann alle Medienanbieter vor die Herausforderung stellt. Wenn sie keine Videos anbieten, sind sie womöglich in den Newsfeeds einiger oder sogar vieler Nutzer weniger häufig zu sehen, weil die ganz offenbar Videoinhalte bevorzugen.
Ich fand das ja dann auch ganz spannend, bei diesen BuzzFeed-Ausführungen dann mal so ein bisschen in die Gesichter der Medienschaffenden zu sehen und was die für große Augen bekommen haben und die sich so überlegt haben, oh Mensch, wenn BuzzFeed jetzt gute Erfahrungen damit macht, die originären Inhalte nicht über die Homepage zu verbreiten, sondern in den sozialen Netzwerken. Was bedeutet das für uns? Ist das auch ein Weg, über den sich klassische Medienschaffende, also wir, uns auch anschauen sollten? Oder schaust du dir den konkret an?
Ich finde es total spannend, wenn du sagst, das bedeutet das für uns. Uns ist ja, wer ist uns? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und wenn ihr jetzt auf D-Radio Wissen lauft, also natürlich
alle, die was, also bleiben wir dem Titel der Sendung treu, alle, die was mit Medien machen.
Ich glaube, da geht es aber ja los, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Es gibt einmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn der es jetzt schafft, sich irgendwie so zu deregulieren, dass er irgendwie mehr im Internet tun darf, was ja vielleicht auch sogar geboten ist. Bei anderen Fällen wird es dann im Markt für die Wettbewerber schwierig. Aber die haben natürlich ein anderes Modell und müssen eben nicht über Werbung Geld verdienen. Für die anderen Anbieter, was bedeutet das für Leute, die irgendwie, oder für Unternehmen, die privatwirtschaftlich unterwegs sind und am Ende des Tages Geld wieder reinholen müssen? Verschiedene Ansätze. Das eine ist ja zu sagen, man findet ein Geschäftsmodell, wo sich das lohnt. Auf der anderen Seite hast du vorhin von dem Todesstern gesprochen, Facebook schluckt alle unsere Inhalte und hinten kommen irgendwie so Centbeträge raus, von denen keiner leben kann. Also natürlich, das muss man irgendwie beides sehen. Also auf der einen Seite ist Facebook eine große Maschine und kann zu viel Reichweite verhelfen und weiß jetzt um seine Bedeutung und nutzt seine Macht auch dann irgendwie gezielt, um bestimmte Inhalte sozusagen anzuziehen und sagt jetzt, naja, probiert doch mal unsere Inhalte, eure Inhalte bei uns abzuladen. Wir gucken mal, wie es läuft. Wir gucken mal, ob wir am Ende euch sogar was bezahlen dafür. Da werden sich Leute drauf einlassen. Da werden sich wahrscheinlich auch klassische Verlage drauf einlassen und es zumindest ausprobieren. Da muss man gucken. Und muss jeder Anbieter für sich selbst gucken, ist das in unserem Geschäftsmodell, lässt sich das irgendwie darstellen, bleibt dann zum Schluss irgendwie nur Geld für uns übrig. Das wird bei einigen, glaube ich, so ausgehen, dass dann irgendwie die Entscheidung sein wird, nee, für uns rechnet sich das nicht, wir finanzieren uns anders. Bei anderen wird man sagen, ja, bei uns funktioniert es sehr gut. Wir können unsere Inhalte oder Teile unserer Inhalte oder sogar eigens für Facebook erstellte Inhalte da spielen und finden da dann irgendwie zu mehr Nutzern, zu neuen Nutzern, zu einer Reichweite, all solche Geschichten.
Lass uns, ja, soll ich nicht unterbrechen?
Doch, bitte doch, los, sonst rede ich zu lange.
Okay, dann, was ich noch gerne einmal ansprechen würde, ist so ein Aspekt, das Verhältnis auch von BuzzFeed und den klassischen Medien, den Legacy Media. Facebook oder BuzzFeed sagt ja eigentlich auch, finden das problematisch bei den traditionellen Medien, dass die eben nicht genügend Daten über die Nutzung und ihrer Daten über die Nutzer zurückliefern können. Ist das ein Problem von traditionellen Medien, dass sie im Grunde eigentlich bei diesem Big Data Spiel nicht genügend mitmachen wollen, können und es jedenfalls nicht tun?
Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube, dass die Werbeindustrie schon ganz gut Daten sammelt, in Deutschland und Europa unter einem leicht anderen rechtlichen Rahmen, was vielleicht ja auch sehr begrüßens- und wünschenswert ist. Nichtsdestotrotz wissen auch in Deutschland oder in Europa Medien viel über ihre Nutzer, vielleicht noch nicht so viel, wie das andere in den USA tun, aber natürlich alle messen, was ihre Nutzer so tun, alle lernen über ihre Nutzer Dinge und alle stellen damit mehr oder weniger sinnvolle Dinge an. Das passiert natürlich. Und um jetzt, also ich weiß gar nicht, und dann diese, also irgendwann wird es auch ein bisschen creepy, wie sehr möchte man Nutzer wirklich ausforschen. Also ne, wir haben Gesetze, die bei einigen Sachen den Riegel vorschieben. Auf der anderen Seite will man vielleicht auch Nutzern sagen, ja, bei uns kannst du auch Texte lesen, ohne dass danach irgendwie gleich. Also da weiß ich nicht, ob das so das
Hast Szenario du mal so ein Erlebnis beschreibst. Gehabt, vielleicht auch beim internationalen Medium, dass du gedacht, wo du dich wirklich ein bisschen erschrocken hast, wo du dachtest so, das ist jetzt wirklich creepy?
Was das Ausforschen angeht?
Mhm.
Nee, aber also es gibt ja irgendwie zum Beispiel auch so in Deutschland der kuratierte Xing-Newsletter, der ist tatsächlich, der trifft manchmal schon ziemlich genau meine Interessen und man ahnt ja, da ist so eine Mischung aus irgendwie so ein bisschen Mensch, aber auch sehr viel Algorithmus schon. Und die lernen dann irgendwie viel über mich und die forschen dann irgendwie mein Netzwerk aus und die sehen dann, was andere Leute klicken. Also da findet ja auch sowas statt und sogar schon in Europa und auf deutschem Boden. Also ich glaube, creepy wird es für mich persönlich immer dann, wenn es zu personalisiert ist und man dann irgendwann das Gefühl bekommt, so was ich jetzt hier angeboten bekomme oder sehe, das ist was völlig anderes, was andere Nutzer angeboten bekommen und sehen. Also im Prinzip das, was Facebook ja macht.
Was mit Medien? Das Live-Medienmagazin. Unter Journalisten, da gibt es derzeit einen richtigen Hype um Livestreaming-Apps wie Mercat oder das inzwischen von Twitter aufgekaufte Periscope. Die lassen ja Nutzer live in das Netz streamen.
Und ich probiere das gerade mal aus. Ich starte hier mal gerade einen persönlichen Stream. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, Oh, hier steht, wir sind live drauf, Herr Pähler.
Ah,
das ist ganz neu für uns.
Da habe ich ja noch nicht mal gelogen, als ich gesagt habe, dass wir ein Live-Medienmagazin
sind. Ja, meine Güte. Oh, da wird aber fleißig zugeschaut. Also, solche Dienste sind ja an sich keine Neuheit. Vor Jahren, da gab es ja schon Mogulus, Livestream.com, Justin TV und so weiter und so fort. Einiges haben wir da auch schon ausprobiert. Aber diesmal ist das so ein bisschen anders. Da ist also so ein bisschen so eine gewisse Magie dabei. Und das hat was mit der Verbindung mit sozialen Netzwerken zu tun. Es wird ja ad hoc eine relevante Zuschauerschaft dann auch erreicht. Zum Beispiel, jetzt haben wir hier gerade 21 Zuschauer.
Mhm.
Ist das toll. Ich flippe mal die Kamera und wink da mal da rein. Läuft.
Faszinierend findet das ja zum Beispiel auch Journalist Richard Gutjahr. Der hat sich in seinem Blog gutjahr.biz auch damit auseinandergesetzt. Und er kommt dazu dem Fazit, dass jetzt eigentlich jeder zu CNN werden kann. Und er schreibt dazu, nicht nur, dass durch die neue Technik jeder Mensch zum Reporter werden kann. In einigen Fällen machen diese Amateure sogar einen besseren Job als diejenigen Kollegen, die sich und ihren Job nicht mehr hinterfragen und sich stattdessen lieber in ihrer Qualitätsjournalisten-Hybris verlieren.
Tja, und der Markus Bösch, der beschäftigt sich ja schon seit Jahren mit Mobile Journalism, der teilt hier Euphorie nicht komplett. In seinem Blog lesen wir, nicht vergessen werden sollte dabei allerdings, dass es sich hier um ein weiteres Werkzeug handelt, mit dem man ganz sicherlich sinnvoll auch als Journalist arbeiten kann. Das Werkzeug allein macht aber weder Innovation aus, noch sorgt es für gelungene Inhalte. Was steckt hinter dem Hype? Und da ist der Ole Reismann weiterhin unser Gast. Und wir schauen uns das mal an. Wenn du jetzt auf diese Apps schaust, macht es Spaß, damit zu arbeiten? Oder ist das eher für dich eine Spielerei?
Natürlich. Also ich habe sofort, ich habe einfach Meerkat runtergeladen, habe live mir einen Kaffee gezapft hier in der Kaffeeküche und habe das ins Internet übertragen. Da haben sofort 20 Leute zugeguckt. Das ist die Zukunft. Danach hat die App dann mir wirklich alle 10 Minuten ist dann ein weiterer meiner Twitter-Follower, hat sich die App runtergeladen, hat auch Sachen so gefilmt, irgendwie die ersten Testvideos. Habe ich irgendwie noch mehr Leute gesehen, die irgendwie im Fahrstuhl stehen oder in den Spiegel gucken oder sich auch Kaffee kochen. Und nach ein paar Tagen nutzt sich dieser Effekt ab. Und dann kam Periscope und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Was schon gesagt wurde, das ist gar keine neue Technik, oder? Also Bambuser fällt mir noch ein, als so ein Tool, was ja irgendwie schon viel benutzt wird. Wenn irgendwo eine Demo stattfindet, ist irgendjemand dabei und filmt vermeintliche oder tatsächliche Übergriffe von wem auch immer, auf wen auch immer. Also das funktioniert. Also es gibt Live-Übertragung und das Tolle jetzt an Meerkat oder an Periscope ist ja, jetzt am Periscope, weil wir es bei mir gerade ein bisschen abgeschaltet haben, ist diese tolle Twitter-Integration, dass das mal wirklich toll aussieht und einfach funktioniert. Und jetzt bei Periscope ist die Bildqualität noch ein bisschen besser und die Streams wackeln nicht so schlimm und die Qualität ist toll. Und also das macht es alles ein bisschen interessanter. Diese Apps sind so groß geworden, weil sie diese Push-Funktion mit drin haben. Immer brummt das Telefon und der nächste Livestream und dann kann man den auch noch weiter verbreiten an die Freunde, dann brummt es bei denen auch. Und das ist schon alles ganz nett.
Aber
ich fürchte nur, das nutzt sich irgendwann ab. Also irgendwann, also dann hat man irgendwann seine 150 Follower auf Periscope oder dann pingen die einem ständig an und filmen irgendwas. Natürlich.
Das war so lustig. Da kann ich eine kleine Geschichte aus New York erzählen. Ich bin an einem kleinen Laden vorbeigelaufen, wo es so kleine Welpen gab. Total niedlich. Und da dachte ich, super, das muss ich doch direkt mal übertragen. Und dann stand ich davor und habe einen Stream gestartet und die Herzen flogen nur so über den Screen. Und auf einmal guckte ich, was macht der Typ neben mir? Macht er etwa ein Video? Und der hatte auch Periscope genutzt und das fand ich dann sehr lustig. Er hatte leider mehr Zuschauer und dann bin ich beleidigt abgezogen. Aber diese Nähe, die da entstehen kann, die finde ich spannend. Ich habe einen Tweet entdeckt, da hat der Twitter-Nutzer Smart80 geschrieben, Periscope und Meerkat ist verrückt, an Ostern mit Kai Diekmann in Key West, mit Dunja Hayali auf dem Flohmarkt in Friedrichshain und mit Gutjahr in Tel Aviv gewesen. Das hat schon was. Also diese Nähe, die da entstehen kann, die ich finde, die ist nicht ganz unreizvoll.
Ich wünsche mir dann eigentlich nur noch Meerkat und Periscope für Google Glass, oder? Also gerade noch hat man irgendwie abgefeiert, dass es in San Francisco eine Kneipe gibt, wo Leute mit Google Glass als Glasshole rausgeschmissen, wenn nicht sogar mit physischer Gewalt bedroht werden. Und jetzt filmen wir uns alle gegenseitig. Also es ist ein weiterer Schritt zu so einer Medienöffentlichkeit, wo wirklich jeder selber jetzt auch Sender und Empfänger ist. Irgendwie das mit dem Blogging ist ja irgendwie schon jetzt irgendwie alles 10 Jahre her, vielleicht sogar 15 oder 20. Podcasten ist schon 10 Jahre alt. Und das ist auch alles viel Arbeit. Und jetzt wollen Leute aber doch irgendwie senden und liken und Herzen verteilen und machen das aber zunehmend irgendwie auf den Plattformen großer Konzerne oder größerer Unternehmen, wie zum Beispiel Twitter. Und man muss gar nichts mehr tippen oder selber machen, sondern man hält einfach nur die Kamera drauf. Ja, das ist ein weiterer Puzzlebaustein zu unserer großen, neuen, interessanten, verworrenen Medienwelt.
Ich habe das mal ausprobiert, dann auch, ich war auf so einer Mini-Podiumsveranstaltung auf der South By eingeladen und das ist dann auch live so ganz ordentlich mit aufwendiger Technik gestreamt worden. Und dann eine Mitdiskutante, nämlich die Emily Bell und ich, wir haben unsere Meerkat-Streams gestartet und haben dann vom Schoß aus die ganze Podiumsdiskussion gestartet und wir hatten zusammen ad hoc 250 weitere Zuschauer, also quasi nochmal so ein zusätzlicher Raum. Und das war schon irgendwie interessant. Und hinterher gab es dann einen Tweet, der sagte, das war eigentlich ganz nett, bei ARD und ZDF sitze ich in der ersten Reihe, bei euch mit auf dem Schoß. Das zeichnet das ganz schön. Hast du eine App, die du bevorzugst von den beiden?
Periscope hat die bessere Bildqualität und Meerkat ist mir, glaube ich, sympathischer, aber die haben dann ja irgendwie, weiß ich nicht, angeblich oder tatsächlich gegen irgendwelche Twitter-Bedingungen verstoßen und Twitter wollte sein eigenes Livestreaming-Ding groß machen. Jetzt ist Meerkat, da funktioniert es nicht mehr so einfach mit dem neuen Follower finden und so weiter. Deswegen, also weiß nicht. Beide interessant, beide lustig. Das eine ja von Twitter jetzt künstlich klein gehalten. Ich finde das mit dem Dichter, also es geht ja jetzt ja los, dass jetzt die Ersten natürlich überlegen, und wie machen wir ein Geschäft draus? Und dann kommt Madonna und fängt an, Sachen irgendwie live zu übertragen und dann klappt nachher irgendwie der Link nicht so richtig mit dem Album-Download oder die Server wackeln. Aber das, ne, natürlich werden sich jetzt Medien überlegen, oh Gott, jetzt haben wir unsere Snapchat-Strategie und laden unsere Inhalte auch bei Snapchat ab und haben da den Snapchat-Button und als nächstes brauchen wir eine Meerkat-Strategie und müssen sehen, wie wir uns auf Periscope aufstellen. Natürlich, das sind nette Gimmicks. Ich finde, man soll und kann das auf jeden Fall machen, um Nähe herzustellen. Das kann total toll sein, Leute mit irgendwie hinter die Kulissen zu nehmen, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Es sind auf jeden Fall Sachen, die man ausprobieren kann. Ist das die Medienzukunft? Ein Baustein davon.
Aber das heißt also, an das eingangs zitierte Statement von Richard Gutjahr, dass jeder jetzt CNN werden kann, da würdest du ein Fragezeichen ansetzen. So weit würdest du nicht gehen.
Also ich würde es eher wie Markus Bösch halten, die neue Technik macht noch nicht irgendwie die Medienrevolution. Das hängt immer davon ab, was Leute damit tun. CNN konnte man auch schon vor 3 Jahren sein. Da musste man nicht jetzt irgendwie darauf warten, dass Twitter irgendwie jetzt eine App für Smartphones rausgibt, sondern auch vorher schon gab es Verbreitungswege, konnte man irgendwie, warum, also genauso hätte man das bei Google Hangouts on Air sagen können, oder? Auch da gibt es Möglichkeiten, irgendwie live zu streamen. Und es ist auch einfach und es kostet auch nicht irgendwie hunderttausende Dollar, sondern das geht dann auch irgendwie auch günstiger.
Ich habe hier gerade jetzt mal, ich Meerkatte auf Periscope jetzt gerade mein Radioskript. Da könnt ihr also mitlesen, was ich gleich erzählen werde. Kannst du schon die Fragen sehen, die da auf dich zukommen. Zum Beispiel eine, lass uns vielleicht nochmal dann zum Abschluss nochmal schauen auf der South By. Hast du nochmal so, manchmal sind es ja so kleine Themen, die man gar nicht so vorher auf dem Zettel hatte? Oder
also ich muss natürlich noch, ist ja hier ein Medienmagazin, muss man hemellos werden. Also ich freue mich dann auf die nächste, auf die Vorstellung der Apple Watch, die dann von Richard Gutjahr irgendwie live auf Meerkat und Periscope parallel übertragen wird,
morgen
wo er dann sich in die Schlange stellt.
Wir werden morgen ganz viele Apple Streams wahrscheinlich sehen. Da gehe ich ganz fest von aus.
Klar, da freuen wir uns dann. Oder? Das ist die schöne neue Medienzukunft, die wir wollten. CNN macht nur noch Produktwerbung.
Ist das neu? Nein, ich weiß es nicht. So, okay, aber nochmal zur South By vielleicht. Was steht noch in deinem Notizbuch? Wo hast du dir besonders viele Notizen gemacht?
Ich habe mir viele Notizen gemacht bei so Data-Driven Newsroom-Geschichten, wo Leute erzählt haben aus ihrer Praxis, ne, wir alle vermessen unsere Nutzer, jetzt gar nicht so creepy, sondern auch streng nach dem Datenschutzrecht, irgendwie man maskiert dann hinten die IP-Adressen und so. Aber man guckt einfach, was passiert auf der Seite, welche Artikel werden bis wohin gelesen, was funktioniert um welche Uhrzeit gut. Das, was wir alle seit vielen Jahren machen. Und da gibt es einfach Leute, die so erzählt haben, wie sie es schaffen, dass man diese Erkenntnisse in die Redaktion trägt und Leuten irgendwie zeigt, es gibt diese Daten, und man erstellt zum Beispiel, ein Beispiel war, es gibt eine mehr so lifestyleige Plattform, die heißt Refinery29. Und die machen natürlich auch so Hitlisten und sagen hier, gestern, diese Texte sind durch die Decke gegangen. haben besonders gut geklickt oder waren besonders gut auf Social Media oder die Lesedauer bei diesen Stücken war besonders gut. Und die machen aber nicht nur eine Liste für die ganze Redaktion, wo man dann so sehen würde, ah ja, natürlich die eher bunteren, leichteren Themen haben womöglich die Nutzer unfassbar interessiert und Leute, die dann eher so trockene Themen bearbeiten, sehen, ja gut, jetzt gibt es dauernd diese Listen und ich stehe immer nur unten, was soll das jetzt, das bringt mir auch nichts. Sondern, dass man da irgendwie viel gezielter vorgeht, dass man zum Beispiel sagt, naja, wir haben verschiedene Ziele und bei unseren komplizierten Politikstücken wäre ein Ziel zum Beispiel, da fänden wir eine hohe Lesedauer schon gut, denn das sind wichtige Themen und wir setzen da irgendwie Ressourcen und Leute dran und dann wollen wir aber auch, dass es gelesen wird. Dann gucken wir jetzt, wie kriegen wir da eine gute Lesedauer hin und machen da eine eigene Rangliste für irgendwie die Lesedauer von tollen Politikstücken diese Woche oder heute Vormittag oder sowas, dass man da... Und das aber eben auch Leuten irgendwie zeigt, nicht nur so, hier ist die Liste und du stehst irgendwie unten oder du stehst oben, sondern dass man da Learnings draus zieht, wenn man das so denglisch sagen will.
Ole, wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, du hast heute ein Projekt angekündigt, eine kleine zitatfreundliche Netzkonferenz mit dem Namen Nebenan. Die gibt es im Juni in Hamburg. Was plant ihr da genau?
Ulrike Klode und ich haben... auf Twitter irgendwann abends gesehen, so, oh, jetzt werden Leute auf der Republika nicht genommen, weil ihre Vorschläge nicht angenommen wurden. Und wir finden die aber gut und wir wollen die trotzdem hören und die haben wir uns jetzt eingeladen. Also nicht alle, das sind einige wenige. Und also vielleicht die Hälfte, glaube ich, ist so daraus entstanden. Und die andere Hälfte haben wir dann noch uns dazu überlegt, wen würden wir gerne irgendwie mal kennenlernen, wessen Ideen möchten wir hören. Und haben die alle zusammengetan. Und dann fiel uns auf, so ja, das geht irgendwie alles so ein bisschen, wie kann das Internet ein bisschen netter und freundlicher werden? Und wie wollen wir miteinander umgehen? Und was bedeutet Social Media so eigentlich im Umgang? Und dann haben wir die alle in eine Liste getan und uns überlegt, ach, das reicht ja fast. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gucken wir mal, was kostet eigentlich die Miete im Beta-Haus. Dann haben die gesagt, ach, wir finden euch sehr sympathisch und machen euch einen Freundschaftspreis und hier. Und dann ging das immer so weiter und wir haben uns immer mehr E-Mails ausgetauscht und dann mussten wir auf einmal so eine Seite bauen und haben dann so geguckt, naja, das ist aber 19 Euro, ist das nicht viel zu teuer, ist das gut genug? Und dann haben sich heute ganz schnell schon über 90 Leute angemeldet, was uns total überwältigt. Und wir müssen jetzt ganz dringend gucken, ob wir am Morgen noch irgendwie 40, 50 mehr Plätze, irgendwie mehr Stühle ins Beta-Haus reinquetschen können, um noch ein paar mehr Karten zu verkaufen. Und das heißt, freut uns total.
Wenn euch das interessiert, mein Tipp, schaut mal auf twitter.com/OleR für Ole Reismann und dort findet ihr dann sein Twitter-Profil. Und dann werden wir es bestimmt dort morgen verfolgen können, ob es noch weitere Tickets gibt für die kleine Veranstaltung nebenan.
Vielen, vielen Dank für die Werbung und wir freuen uns total, wir sind überwältigt, wir erfahren Unterstützung und finden das total toll, dass Leute irgendwie Lust haben, darüber nachzudenken, wie das Internet auch freundlich sein kann. Also wir wollen irgendwie darüber reden und nachdenken, wie man im Internet nett sein kann, ohne dass man auf Social Media Leute anpöbelt, weil man irgendwie da keine Lust mehr hat auf Diskussionen oder weil es da irgendwie unschön wird.
Ole, es war sehr nett mit dir
freuen wir uns
heute
drauf.
Abend.
Vielen Dank für die Einladung, das ist immer sehr nett bei euch.
Herr Peller, das war's schon wieder für heute.
Ja, ich bin ehrlich gesagt total traurig. Die Zeit ist wie immer gerast. Und
auf jeden Fall.
Man hätte noch so viel mehr sprechen können. Das ist super spannend. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich glaube, wir haben trotzdem nur einen Bruchteil von der South By heute irgendwie hier thematisieren können.
Ja, da werden wir bestimmt auch das ein oder andere Thema wird uns da auch nochmal begleiten. Und wir reden einfach nächste Woche weiter. Hier zur gewohnten Zeit, donnerstags 20 Uhr, was mit Medien bei D-Radio Wissen. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.